Die Bezirksstaatsanwaltschaft von Yote County hat den Tatverdächtigen im Fall des Attentats auf den US-Aktivisten Charlie Kirk wegen schweren Mordes angeklagt. Darüber hinaus strebt die Behörde die Todesstrafe für ihn an. Zu den weiteren Anklagepunkten gehören unter anderem Behinderung der Justiz sowie Zeugenbeeinflussung. Der Mord an Charlie Kirk sei eine amerikanische Tragödie, sagte der Staatsanwalt von Yote County, Jeff Gray, bei der Bekanntgabe der Anklage. Kirk war vor einer Woche bei einem Auftritt auf einem Universitätscampus im Bundesstaat Utah erschossen worden. Der 31-Jährige galt als einer der einflussreichsten konservativen Aktivisten und war ein Vertrauter von Präsident Donald Trump. Einen Tag nach der Tat verhafteten Ermittler den mutmaßlichen Schützen. Es handelt sich um den 22-jährigen Tyler Robinson. Dieser soll die Positionen Kirks abgelehnt haben. Israel hat die Sanktionspläne der EU-Kommission zurückgewiesen. Wegen der erneuten Bodenoffensive im Gazastreifen bestimmte Handelsvorteile aussetzen zu wollen, sei unverhältnismäßig und beispiellos, teilte der israelische Außenminister Gideon Saar in einem Schreiben an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit. Konkrete Vorschläge für Sanktionen sollen heute im Laufe des Tages vorgelegt werden. Die EU ist im Umgang mit Israel allerdings tief gespalten. Deutschland könnte die Sanktionen nicht unterstützen. Deswegen appellierte gestern die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas an die Bundesregierung, die Pläne mitzutragen oder alternativ andere Druckmittel vorzuschlagen. Derzeit im Gespräch ist ein mögliches Aussetzen von bestimmten Handelsvereinbarungen, die Teil eines Assoziierungsabkommens zwischen der EU und Israel sind. Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat vor dem Hintergrund einer Ablehnung von AfD-Richterkandidaten eine Vorschlagsliste des Kreistags Heilbronn für nicht rechtmäßig erklärt. Hintergrund ist eine Sitzung Ende Juli. Bei dieser hatte der Kreistag des Landkreises Heilbronn die Kandidatenliste der AfD-Fraktion mit 7 Personen pauschal abgelehnt. Stattdessen wurden Kandidaten der übrigen Fraktionen auf die Vorschlagsliste für die Wahlperiode 2025 bis 2030 gesetzt. Als Begründung für die Ablehnung führte der Kreistag an, dass die AfD angeblich Positionen vertrete, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung missachteten. Ein Mitglied der AfD-Fraktion klagte dagegen und hatte mit seinem Eilantrag Erfolg. Das Verwaltungsgericht Stuttgart beanstandete das Auswahlverfahren als willkürlich, weil nicht über einzelne Kandidaten, sondern über die gesamte Liste einer Fraktion abgestimmt worden war. 74% der Schulabbrecher in Deutschland haben einen Migrationshintergrund. Das ist das Ergebnis des Malteser Migrationsberichts 2025, über den die Welt berichtet. Demnach zeigt sich ein ähnliches Bild bei der Berufsausbildung. Ein großer Teil der Menschen ohne Berufsabschluss stammt aus Zuwandererfamilien. Zudem schneiden Kinder mit Migrationshintergrund in standardisierten Leistungstests schlechter ab als ihre Altersgenossen. Laut Bericht sind die Unterschiede besonders in Mathematik und in den Naturwissenschaften groß. Als Hauptursachen werden sprachliche Defizite und geringere frühkindliche Förderung genannt. Rund 14% der Kinder in öffentlich geförderter Kindertagespflege sprechen in ihrer Familie kein Deutsch. In Deutschland ist die Unzufriedenheit mit Bundeskanzler Friedrich Merz weiter gestiegen. Wie aus der aktuellen Forsa-Umfrage für RTL und NTV hervorgeht, bewerten 68% der Bürger seine Arbeit negativ. Für Merz ist das der schlechteste Wert seit seinem Amtsantritt. Besonders gering ist die Zustimmung bei den Anhängern der AfD und der Partei Die Linke. Unter den Parteien schneidet die Union momentan genauso ab wie die AfD. Beide Parteien verzeichnen 25% der Stimmen. Dahinter folgt die SPD, die mit 14% knapp vor den Grünen liegt. Die Partei Die Linke hat sich um einen Punkt verschlechtert und bildet mit nun 11% das Schlusslicht. Die FDP und das Bündnis Sarah Wagenknecht würden nach derzeitigem Stand den Einzug in den Bundestag nicht schaffen. Beide scheitern an der 5%-Hürde. Das waren die Nachrichten im Kontrafunk. Die Redaktion hatte Eugen Zentner. Sprecher war Volker Andreas Thieme.
Haushälterinnen und Haushälter.
Und das, finde ich, ist die Verantwortung, der Sie sich nicht.
Herr Dr. Bernd Baumann, das Wort.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Regierung will heute die gigantischste Neuverschuldung in der Geschichte der Bundesrepublik beschließen. Sie plant bis zum Ende der Legislatur 850 Milliarden neue Schulden. Die bisherigen Gesamtschulden des Bundes, also alles, was sämtliche Generationen seit 1949 aufgehäuft haben, belaufen sich auf 1.700 Milliarden. Das bedeutet, in nur 4 Jahren wird diese Merz-Regierung noch mal 50% mehr Schulden machen als alle deutschen Regierungen in 76 Jahren zusammen. Da können Sie doch nicht einfach die Rede
Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. Der politische Islam gewinnt immer mehr an Einfluss. Oft schauen Politik und Gesellschaft weg. Vor allem linke Parteien gehen sogar so weit, islamische Forderungen aktiv zu unterstützen. Wer das kritisiert, gilt schnell als islamfeindlich. Eine, die sich davon nie einschüchtern ließ, ist die Ethnologin Professor Susanne Schröter. Sie hat jahrzehntelang zu Islamismus und Islamisierung geforscht, Bücher geschrieben und dafür ordentlich Gegenwind bekommen. 2019 etwa wollten Studenten sie wegen einer Kopftuchkonferenz loswerden und beschimpften sie als Rassistin. Nun wird am 1. Oktober 2025 das von ihr geleitete Forschungszentrum Globaler Islam geschlossen. Die einzige Einrichtung in Deutschland, die den Islamismus in allen seinen Facetten untersucht hat. Ich freue mich sehr, dass sie heute Zeit für uns hat. Herzlich willkommen, Frau Professor Schröter.
Ja, ich freue mich auch, mit Ihnen zu sprechen.
Frau Schröter, ich habe es ja gerade in der Anmoderation schon angedeutet. Sie haben einigen Gegenwind in Ihrer Laufbahn erlebt. 2019 wollten eben Studenten Sie aus der Uni drängen. Warum sorgt Ihre Forschung eigentlich so sehr für Aufregung?
Das ist eine gute Frage. Die einfache Antwort ist die, dass das Thema Islamismus an den Universitäten mittlerweile tabuisiert wird. Man rührt das nicht mehr an, weil es einer zentralen Doktrin widerspricht. Eine Doktrin, die immer gern als Theorie daherkommt, nämlich als postkoloniale Theorie. Und diese Theorie besagt, dass die Welt in zwei Hälften geteilt ist, moralisch gesehen und politisch gesehen. Das eine ist der weiße Westen und der weiße Westen, der sei schuldig geworden während der Zeit der Kolonialisierung. Und diese Zeit der Kolonialisierung sei sozusagen der Einbruch des Bösen in eine bis dahin friedliche, egalitäre Welt. Also die Europäer haben sozusagen das Übel in die Welt gebracht und sie tun das bis heute. Denn obwohl die ehemaligen Kolonien ja lange nicht mehr existieren, alles unabhängige Staaten sind, haben sich diese Machtverhältnisse nicht verändert. Das besagt das Dogma der postkolonialen Theorie. Und die weißen Westler, und wenn sie da noch männlich und heterosexuell sind, dann ist das ein ultimatives Feindbild. Diese weißen Westler benötigen immer ein abgewertetes anderes, um ihre eigene Dominanz zu rechtfertigen. Wie Sie schon sehen, Muslime gehören in eine Opferkategorie und wer in irgendeiner Weise so forscht, dass Muslime sich beleidigt fühlen könnten, und zwar ganz egal welche Muslime, der ist schon mal auf der falschen Seite. Und als ich diese Konferenz gemacht habe, das islamische Kopftuchsymbol der Würde oder der Unterdrückung, also ich habe das sehr offen gehalten, habe auch sehr unterschiedliche Referentinnen eingeladen, auch solche mit Kopftuch. Ich habe dann selber eine Assistentin, die Kopftuchträgerin ist, eine gläubige Muslimin. Aber allein, dass wir das überhaupt diskutiert haben, das hat schon Aktivisten auf den Plan gebracht. Und die sich darüber echauffiert haben, dass ich als Nicht-Muslimin, als weiße Professorin mich überhaupt erdreiste, so eine Frage zu stellen. Es würde mir nicht zustehen, sondern nur Muslimen würde das zustehen.
Stichwort Aktivistin, Sie hatten es ja gerade, oder Aktivisten, Sie hatten es gerade angesprochen, weil wir auch über die Schließung Ihres Forschungszentrums Globaler Islam sprechen wollten. Die Schließung, ist die denn aus Ihrer Sicht politisch motiviert? Gab es da politischen Druck? Cancel Culture ist ja auch so ein Stichwort, das da im Raum schwebt. Oder ist das irgendeine ganz schlichte Uni-Verwaltungsentscheidung gewesen?
Es hat niemand das Zentrum geschlossen. Ich bin seit 2 Jahren emeritiert und habe eine Forschungsprofessur, um dieses Forschungszentrum Globaler Islam weiterleiten zu können. Die Vorgeschichte ist die, dass dieses Zentrum eigentlich eine Nachhaltigkeitsoption haben sollte. Meine Nachfolge hätte eigentlich eine Person sein müssen, Mann oder Frau, mit einer Islamexpertise, um das Zentrum zu leiten. Ich hatte sogar Gelder eingeworben für diese Nachfolgerin, dass da noch eine Frau geworden ist, die sich einarbeiten hätte können, sodass dann dieses Zentrum einfach weitergelaufen wäre. Aber die Berufungsverhandlung für diese Nachfolge, die ist gescheitert und dann hat man eine Mexiko-Expertin berufen. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, das passiert in der Universität, nur ist nun leider derjenige, der damals die Kommission geleitet hat, später in Erscheinung getreten als einer derjenigen, der in einer groß angelegten Mobbing-Kampagne gegen mich eine führende Rolle gespielt hat. Also es ist vielleicht nicht ganz weit hergeholt zu mutmaßen, dass da dieses Zentrum einigen Leuten, die durchaus die Zukunft des Zentrums mit zu bestimmen, ob es weiter besteht oder nicht, dass dieses Zentrum eben solchen Leuten schon damals ein Dorn im Auge war.
Ja, schauen wir doch gerade mal darauf, was Sie so erforscht haben. Also es heißt ja Zentrum des globalen Islam. Also haben Sie sich ja wahrscheinlich den Islam in der ganzen Welt angeschaut. Wo sehen Sie denn aktuell die radikalsten Strömungen? Wo gibt es vielleicht noch Chancen für einen eher offenen, liberalen Islam?
Wir haben in wirklich sehr, sehr vielen Ländern geforscht. Ich habe vor allem mit Doktorandinnen und Doktoranden gearbeitet, die selber aus diesen Ländern kamen. Das heißt, die Kultur kannten, die Sprache kannten, Zugänge sich relativ leicht erschließen konnten. Und was wir festgestellt haben, war, dass die islamisch geprägte Welt sich eigentlich in einem großen Kulturkampf befindet. Seit 100 Jahren ist das übrigens der Fall. Der eine Teil möchte gerne Anschluss an die säkulare Moderne haben und die Religion nicht mehr so dominant im politischen Geschehen dulden und strebt genau wie wir auch nach Frauenrechten, Freiheitsrechten, Menschenrechten etc. Und der andere Teil, das ist sozusagen die Gegenbewegung gewesen immer, möchte zurück ins 7. Jahrhundert, möchte den Koran und das Vorbild Mohammeds als einzige Quelle für die Normen, die es zu befolgen gilt. Und zwischen diesen Polen gibt es natürlich noch sehr, sehr viele Zwischenstufen. Der moderate, liberale Islam, also der Reform-Islam, der wäre dann auf der ersten Seite, also auf der Seite der Muslime, die sagen, ja, der Islam muss mit der Moderne vereinbar sein. Das heißt,
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, unter der neuen Ministerin Katharina Reiche bleibt alles beim Alten, nur die Frisur ist neu. Mir macht Angst, dass Sie ausgerechnet Herrn Habeck lobten, den Wirtschaftsminister mit den schlechtesten Zahlen der bundesrepublikanischen Geschichte. Das Mittel der ökonomischen Vernunft, Frau Reiche, kommt aus der österreichischen und nicht aus der Frankfurter Schule. Frau Ministerin, ich empfehle Ihnen zukünftig mehr Bücher von Ludwig Erhard oder von Herrn Millet zu lesen und nicht mehr die Bücher von Herrn Robert Habeck. 918 Millionen Euro gibt die Regierung für Dekarbonisierung aus. Natürlich nicht für jeden, sondern nur für die, die dem Klimagott huldigen und das Transformationskonzept unterschreiben. Unternehmer sollen nicht mehr nach Marktlage, nach Kundenwünschen und Innovationskompetenz unterscheiden, sondern nach grüner Gesinnung. Das ist nichts anderes als planwirtschaftliche Erpressung, meine Damen und Herren. Die 649 Millionen Euro für regionale Wirtschaftsstruktur klingen erstmal ganz gut. In Wirklichkeit heißt das wieder Antragschaos. Firmen und Kommunen füllen endlos Formulare aus und am Ende steht wieder viel Bürokratie und kaum Wirkung. Das Geld erstickt im Papierstapel, anstatt dass es in Werkshallen, Maschinen und in gute Mitarbeiter investiert wird. Zu guter Letzt wäre dann da noch Mittelstand digital. Das klingt modern, ist aber auch Bürokratie vom Feinsten. Der Bäckermeister hat künftig noch mehr Formulare auf dem Tisch zu bearbeiten als Brötchen im Ofen. Gründer, Handwerker und Mittelständler verbringen künftig noch mehr Zeit mit Papierbergen als mit ihren Kunden. Das ist eine verkehrte Welt. Die sich daraus ergebende Lage für Deutschland ist eindeutig. Wir haben Strompreise wie in Monaco, nur ohne das schöne Wetter. Wir haben Steuern auf Rekordniveau und trotzdem keine solide Finanzlage, ganz im Gegenteil. Wir haben Bürokratie, die jede Geschäftsidee gleich im Keim zu ersticken droht. Und was mich wirklich wurmt, ist, dass die CDU sich immer noch als großen Retter und als die große Wirtschaftspartei hinstellt. Die CDU ist genauso Wirtschaftspartei, Herr Dr. Wiener, wie die Deutsche Bahn pünktlich ist, nämlich gar nicht mit ihrer Planwirtschaft.
Herr Doktor. Bernd Baumann das Wort.
In nur 4 Jahren wird diese Merz-Regierung noch mal 50% mehr Schulden machen als alle deutschen Regierungen in 76 Jahren zusammen. Da können Sie doch nicht einfach die Redezeit verkürzen. Um insgesamt fast 5 Stunden verkürzen Sie die Redezeit gegenüber allen anderen Haushaltsdebatten in allen Jahren zuvor. Wir müssen hier ausgiebig debattieren, meine Damen und Herren. Und wir wären bis Donnerstag 18 Uhr problemlos fertig. Warum wollen Sie trotzdem die Aussprache verkürzen? Und das muss ich jetzt hier betonen. Weil Sie wissen, die ganze Verschuldungsorgie ist ja zugleich auch der größte Vertrauensbruch in der Nachkriegsgeschichte. Merz und die Union hatten ja versprochen, die Haushaltsgrenzen einzuhalten, die ganzen Schuldenbremse einzuhalten. Über all das wollen Sie jetzt nicht reden. Aber wir wollen darüber reden, ausgiebig, meine Damen und Herren. Und bei allen linksgrünen Projekten, von Klimapolitik bis Bürgergeld, kündigte Friedrich Merz hier auch halt im Haushalt ausgiebig zu sparen und damit alle notwendigen Ausgaben zu finanzieren. Links ist vorbei, hatte Merz angekündigt. Klar, dass die Union darüber jetzt nicht reden will, auch nicht darüber, dass sie alle linken Projekte weiterfinanzieren, mit der Linkspartei und den Grünen sogar das Grundgesetz geändert haben, um das machen zu können. Darüber müssen wir noch mal ausgiebig reden in allen Einzeldebatten, wie wir es immer gemacht haben, meine Damen und Herren. Und wir müssen auch reden über den alternativen Haushalt, den die AfD diesmal vorlegt in dieser Woche. Wir haben in 1000 Einzelanträgen.
Das können Sie nachher tun. Wir reden zur Geschäftsordnung, genau, nicht zu Ihren Inhalten.
Ich möchte begründen, warum wir hier reden wollen. Wir müssen die 1000 Einzelanträge akribisch aufzeigen können, indem wir zeigen, wo man sparen kann, sparen muss. Insgesamt 110 Milliarden. Wir von der AfD wollen im Detail belegen mit der Redezeit, wie leicht man die Schuldenbremse einhalten kann, wenn man den politischen Willen dazu hat und wie man trotzdem alle notwendigen Staatsaufgaben finanzieren kann, Verteidigung, Infrastruktur, Straßen, Schulen, Brücken, alles. Um das darzulegen, dafür...
Also was die Bekämpfung des Islamismus
Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. In der vergangenen Woche kam es in Berlin, genauer gesagt im Stadtteil Treptow-Köpenick, zu einem mehr als 60 Stunden andauernden Stromausfall, dem längsten Stromausfall seit Kriegsende. Der Grund? Zwei Strommasten im Stadtteil Johannisthal wurden mit Brandsätzen attackiert. In einem ziemlich wilden Pamphlet bekannte sich eine anarchistische Gruppe zu der Tat. Die Polizei ermittelt wegen politisch motivierter Brandstiftung und spricht von möglichem Insiderwissen. Doch wer steckt hinter solchen Anschlägen? Wie gefährdet ist unsere kritische Infrastruktur? Und wie radikal ist die linksextreme Szene in Deutschland heute aufgestellt? Darüber spreche ich mit dem Politikwissenschaftler Professor Alexander Strassner von der Universität Regensburg, einem ausgewiesenen Experten für Extremismus- und Terrorismusforschung. Herzlich willkommen, Herr Strassner.
Schönen guten Tag.
Herr Strassner, fangen wir doch direkt mal mit dem Anschlag an. Was genau ist denn da in Berlin passiert? Warum war der Anschlag so wirksam?
Der Anschlag war deswegen so wirksam, weil es schlicht und ergreifend unmöglich ist, die kritische Infrastruktur auf eine Art und Weise zu